Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Follow the Rechtsstaat, dem Podcast der Zeitschrift Ping Privacy in Germany. Wir sprechen auch heute wieder über aktuelle Fragen des Rechts, des Rechtsstaats und unserer Verfassung und schauen dabei mit ganz besonderem Interesse auf das Thema Datenschutz. Mein Name ist Stefan Brink, ich leite ein Digitalisierungsinstitut in Berlin und am anderen Ende der Leitung mir gegenüber Professor Nico Herting, Rechtsanwalt und Herausgeber der Ping. Hallo Nico, grüß dich.
Hallo Stefan, schön, dass wir wieder zusammen sind zwischen Amerika bei dir und Kanada bei mir. Ja.
Sehr gut, wir sind ein globales Projekt und kümmern uns um europäische und deutsche Themen. Dabei lesen wir unter anderem die FAZ und auch diesmal war es wieder interessant, in die FAZ reinzuschauen. Da wurde uns nämlich erklärt, warum wir den Datenschutz neu denken müssen. Das war nämlich der Titel eines Beitrags von Christiane Wendehorst vom 15. Oktober zum Thema Datenschutzgrundverordnungsreform. Und ja, Christiane Wendehorst ist eine Professorin aus Wien und sie stellt da in der FAZ in dem Artikel einen Reformvorschlag vor, den sie gemeinsam mit einem europäischen Think Tank entwickelt hat, den ich noch gar nicht kannte, muss ich zu meiner Schande gestehen. ELI heißt ELI oder ELI. Der Think Tank, das ist ein Think Tank der European Legal Community. Und damit muss ich mich tatsächlich mal näher befassen. Hört sich sehr spannend an. Eine juristische Vereinigung nach strengen demokratischen Prinzipien geordnet. Juristen aus ganz Europa, aber auch EU-Institutionen vertreten. Und noch interessanter, europäische Gerichte sind da drin vertreten. Und die diskutieren heiß und intensiv und entscheiden sich dann, bestimmte gemeinsame Vorschläge rauszugeben. Diesmal ein Reformvorschlag in Betriff auf die Datenschutzgrundverordnung. Dazu haben wir jetzt schon viel gesehen in der letzten Zeit. Dieser Vorschlag von ELI will insbesondere im Bereich KI die Bahn frei machen und, das wollen andere auch, Bürokratie abbauen im Datenschutzbereich. Die Analyse ist wie immer gut, scharf und präzise. Analysieren können wir alle gut. Schwieriger ist es, gute Reformvorschläge zu machen. Die Analyse heißt, die Datenschutzgrundverordnung wirkt nicht. Es ist ein Schutzkonzept der 80er. Und diese Idee mit der Einwilligung hätte sich eigentlich nicht bewährt. Es sei ein Relikt aus früheren Zeiten, eine zeitlich unbefristete Verarbeitungserlaubnis zu geben, die beim Betroffenen, wenn er sie insbesondere im Netz abgibt, überhaupt nicht dokumentiert wäre und auch nur an formalen Kriterien gemessen werden, das sei schlicht überholt. Außerdem spreche gegen die Datenschutzgrundverordnung, dass kleine Unternehmen und Ehrenamtliche sie ohnehin nicht umsetzen könnten. Das sei viel zu komplex für sie. Zudem seien sie gar nicht frei, weil sie ja darauf angewiesen seien, Anbieter, Großanbieter von Software und digitalen Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Und im Übrigen habe die Grundverordnung den großen Nachteil, die Hersteller nicht zu regulieren, weswegen die Datenschutzgrundverordnung außerhalb der EU eben nicht beachtet werde, insbesondere bei der Entwicklung und beim Training von KI-Modellen. Könnten die Hersteller machen, was sie wollten und würden dann die Ergebnisse in Europa absetzen. Das sei ein gravierender Wettbewerbsnachteil für europäische Innovatoren, die eben solche Trainingsmöglichkeiten zum Beispiel für KI-Modelle nicht hätten. Wohin gehen die Vorschläge? Die orientieren sich insbesondere am risikobasierten Ansatz. Die Datenschutzgrundverordnung gebe zwar vor, diesem Ansatz zu folgen, täte es tatsächlich jedoch nicht, sondern hätte weitgehend One-Size-Fits-All-Ansätze, dass also der globale Digitalkonzern den gleichen Regeln unterliegen würde wie der lokale Sportverein oder das Lebensmittelgeschäft um die Ecke. Deswegen Vorschlag, wir machen ein dreistufiges Regulierungsmodell. Wir hätten auf der einen Ebene Unternehmen, die Daten von sehr vielen Personen verarbeiten und dabei ein hohes Risiko schaffen. Klammer auf, hier geht es tatsächlich um den risikobasierten Ansatz. Und die sollten strengeren Regeln unterliegen, also mehr Transparenz, mehr Vorgaben, auch mehr Kontrolle, vielleicht über externe Audits und Ähnliches. Umgekehrt sollten KMUs und Ehrenamtler, also nicht gewerbliche Datenverarbeiter, die keine Hochrisikoverarbeitung durchführen, von der Anwendung der Datenschutzgrundverordnung weitgehend ausgenommen werden. Und das ist ja auch ein Punkt, nach dem viele inzwischen streben. Und schließlich, abschließend Teil des Reformmodells, die KI-Entwicklung soll ausdrücklich als ein prinzipiell berechtigtes Interesse anerkannt werden. So, Nico, bist du hinreichend beeindruckt von diesem Vorschlag oder haben wir das auf die eine oder andere Weise auch schon mal gehört?
Nee, es knüpft ja an das, was Christiane Wendehorst schon im letzten Jahr auch angefangen hat zu entwickeln, einen Regulierungsvorschlag zum Datenschutz im Zusammenhang mit KI. Das haben wir hier im Podcast auch schon das ein oder andere Mal diskutiert. Das war jetzt, was sie zunächst dort aufgesetzt hatte, stand zwar KI drüber, aber es blieb eigentlich nicht bei KI stehen, also nicht nur Datenschutz im Zusammenhang mit KI, sondern da gab es auch schon etliche von den Elementen, die du gerade genannt hast. Das ist ja jetzt eine breite Debatte. Ich habe mich ein bisschen gewundert, dass jetzt so ein ausführlicher Vorschlag zum jetzigen Zeitpunkt kommt, weil jetzt geht's ja im Moment erstmal nur darum, dass so ein paar kleine Locken gedreht werden könnten oder sollten im Zusammenhang mit diesem sogenannten Omnibus, wo wir jetzt im November einen Regulierungsvorschlag der Kommission erwarten und es jetzt eine Konsultation gegeben hat, wo die Kommission um Anregungen gebeten hat. Das ist dann bis Mitte Oktober erfolgt. Das ist hier ja auch genau auf Mitte Oktober getimt gewesen, dass jetzt dieses Jahr noch die Kommission sich ein umfassendes Regulierungsvorhaben nimmt, also die DSGVO dann noch einmal grundlegend zu überarbeiten. Das erscheint ausgeschlossen. Wenn das kommt, dann kommt es erst im nächsten Jahr. Und da ist ja das im Augenblick offen. Es gibt ja jetzt auch ganz frisch, auch aus dem Bundesdigitalministerium höre ich, dass es dort Vorschläge gibt, die nach Brüssel gehen und auch auf schon etwas grundlegendere Änderungen abzielen. Es sind eigentlich immer dieselben Themen, alle, die hier etwas zu sagen haben, ja, einschließlich des Deutschen Anwaltvereins, in dessen zuständigen Ausschuss ich ja auch wiederum dann immer als Vorsitzender sitze. Wir sind eigentlich alle, es gibt so ein paar Elemente, da sind sich eigentlich alle, die jetzt an dieser Reformdebatte teilnehmen, und das ist halt auch ein wesentlicher Bestandteil davon, einig. Das eine ist dieses One-Size-Fits-All, was jetzt die Organisationen angeht, die die Daten verarbeiten. Eine Diskussion nebenbei, die wir auch schon 2012 bis 2016 geführt haben, als es darum ging, dass die DSGVO überhaupt erst entsteht. Schon damals gab es viele kritische Stimmen und das Schlagwort war damals tatsächlich auch risikobasierter Ansatz. Es gab viele kritische Stimmen, die gesagt haben, also wir brauchen jetzt schon mehr als nur eine energische Durchsetzung des Datenschutzrechts. Wir brauchen auch ein zukunftsfähiges materielles Datenschutzrecht. Denn das materielle Datenschutzrecht, so wie wir es jetzt in der DSGVO haben, das, und das merkt ja auch Wendehorst an und ihre Kollegen, das unterscheidet sich ja gar nicht groß von dem, was wir schon seit 1998 auf europäischer Ebene hatten mit der EU, mit der Datenschutzrichtlinie. Also auch da war das, auch die Datenschutzrichtlinie machte keinen Unterschied zwischen verschiedenen Datenverarbeitern, sondern behandelte alle gleich und operierte mit dem starren Verbotsprinzip und einem schon eher breit angelegten Begriff des personenbezogenen Datums. Und sehr, sehr steht dann auch wieder sehr fokussiert auf die Einwilligung. Das sind ja alles so kritische Elemente. Das hatten wir alles schon seit 1998 auf europäischer Ebene. Wir hatten es auf nationaler Ebene noch länger, weil wiederum die EU-Datenschutzrichtlinie sich ja jetzt auch wieder in ihren Grundelementen gar nicht sehr groß Unterschied vom Bundesdatenschutzgesetz, wie wir es damals hatten. Also insofern, wenn es heißt, dass das stammt also aus den 80er Jahren oder vielleicht kann man sogar 70er Jahren und man müsse jetzt doch in eine zeitgemäßere Form gebracht werden. Ja, da haben wir ist eine wichtige Diskussion und ich glaube, es ist ja auch kein Geheimnis, dass ich da auch ganz auf der Seite derjenigen bin, die dort kritische Stimmen sind. Aber sie ist jetzt gar nicht so neu. Ja, wir hatten sie schon mal 12 bis 16. Ich finde es jetzt sehr, sehr spannend zu sehen, ob es jetzt wieder Kräften innerhalb der Europäischen Kommission und auch an anderer Stelle gelingt, diese Diskussion totlaufen zu lassen oder dann wieder auf einen Minimalformel-Kompromiss herabzudiskutieren. Das wird sich jetzt zeigen, aber es ist alles berechtigt. Risikobasierter Ansatz ist berechtigt, es ist völlig berechtigt und ja auch einfach ein aus der Praxis bekanntes Problem, dass für den kleinen Sportverein dieselben Regeln gelten wie für Meta. Ja, das ist nicht vernünftig und bedarf einer Überarbeitung. Und es ist auch ein erhebliches Problem, dass wir, was das Verhältnis von AI Act und DSGVO angeht, ja hier auch viel diskutiert, etwa anhand des Papiers, das die Hamburger und schleswig-holsteinische Datenschutzbehörde erarbeitet haben, dass es dort an Harmonisierung mangelt. Das ist ja auch in dem Wendehorst-Ansatz enthalten. Und das dritte wesentliche Element ist dort, dass man weg möchte davon, jetzt die Einwilligung als quasi heiligen Gral des Datenschutzrechts zu betrachten und eigentlich weg möchte davon, dass Datenschutz im Wesentlichen darauf setzt, dass der Betroffene sich per Einwilligung selber schützt und stattdessen hin möchte zu abgestuften Regeln, die so dem Ansatz nach zwischen Verarbeitungsvorgängen unterscheiden, die eigentlich kein Mensch gut findet. Ja, eine Datenverarbeitung, die einzig und allein dazu dient, also das zu nicht diskriminierende Vorgänge dort zu machen. Das will kein Mensch, das gehört verboten. Viele würden auch zustimmen, wenn man sagt, etwa das soll verboten werden, Kinder und Minderjährige übers Profiling zu tracken. Das ist auch, nur mal um so Beispiele zu nennen, rote Linien. Ja, was hat da eigentlich die Einwilligung verloren? Warum entscheidet sich da eigentlich nicht der Gesetzgeber, ob er das für billigenswert erachtet oder halt verbietet? Und dann überlässt man es, gibt es eigentlich keinen Grund, das dann mit den Betroffenen zu überlassen, bei all den Typen, die Einwilligung ja hat, bekanntlich. Dann hat man sicherlich andere Formen der Datenverarbeitung, wo man sagt, also da gibt es vielleicht auch ein gesellschaftliches Interesse daran, dass Daten verarbeitet werden. Ja, also etwa, wenn es darum geht, bei europäischen Unternehmen fit zu machen, auf Augenhöhe zu sein mit amerikanischen Unternehmen, was das Thema AI angeht. Ja, das stecken in jedem dieser Punkte, die ich jetzt hier nenne, stecken dann wiederum Folgefragen drin. Jetzt muss man sich dann wieder mit der Lupe angucken. Aber das ist vom Grundsatz her, dass man nach auch da nach einem etwas, was ja Luisa Specht-Riemschneider dann auch Ampelkonzept nennt, Gelb, Rot, Grün. Ja, das ist ja immer so auch ein Ansatz, der das zum Ausdruck bringt, dass man halt erstens Unterschiede macht, wer die Daten verarbeitet. Ja, dass die Datenverarbeitung durch die Kirche, da kommen wir ja gleich drauf zu sprechen, nicht jetzt unterschiedslos denselben Regeln unterliegt wie die Datenverarbeitung durch OpenAI. Wer verarbeitet und was und zu welchen Zwecken wird eigentlich verarbeitet, dass man auf beiden Ebenen so Abstufungen bildet. Und das ist letztlich das, was man unter dem risikobasierten Ansatz versteht. Und nach meiner Erinnerung jedenfalls ist überhaupt der ganze Begriff des risikobasierten Ansatzes 2012 bis 2016 eigentlich überhaupt erst entstanden. Weil das war damals so eine Chiffre für Gegenmodelle zu der Regulierung, wie wir sie jetzt in der DSGVO dann haben. Also damals konnten diejenigen, die risikobasierten Ansatz dann doch wünschenswert fanden, konnten sich dann auf der politischen Ebene nicht durchsetzen.
Naja, immerhin hatte die Kommission den Begriff gekapert. Sie hat ja die Datenschutzgrundverordnung mit diesem Etikett verkauft. Ja. Aber dann guckte man rein in die Grundverordnung, hat festgestellt, naja, das sind doch eher homöopathische Dosen, die da drin sind an risikobasierten Ansatz. Klar, bei der Meldepflicht nach einer Datenpanne, das ist risikobasiert, auch die technisch-organisatorischen Maßnahmen, da kann man was sehen. Aber eben Artikel 6 ist ein klares Statement, wir wollen keinen risikobasierten Ansatz, sondern wir wollen schöne Rechtsgrundlage und zwar im Prinzip für jede Verarbeitung personenbezogener Daten. Deswegen, ich würde es ähnlich einschätzen wie du, Nico, und sagen, der Vorschlag ist gut, das ist viel Bekanntes, viel Vernünftiges, viel Sinnvolles drin, aber er ist nicht so wahnsinnig innovativ und auch nicht so wahnsinnig radikal, wie möglicherweise ja Vorschläge sein sollten, wenn sie die Debatte wirklich nach vorne bringen. Zum Beispiel die Überlegungen zu sagen, KI-Entwicklung soll ausdrücklich als ein berechtigtes Interesse anerkannt werden. Ach du meine Güte. Ja, natürlich ist es ein berechtigtes Interesse. Kämen wir ja gar nicht auf eine andere Idee. Also das steht schon drin, sozusagen im 6.1f. Das lässt sich da gut unterbringen. Das ist so ein ähnlicher
ähnliche Argumentation wie mit dem Konzerndatenschutz, dass man sagt, der Informationsaustausch innerhalb des Konzerns kann sich auf ein berechtigtes Interesse stützen. Ja, klar kann er das. Das ist aber jetzt keine Neuigkeit oder nichts elementar Umwälzendes, was Grundlage einer Reform sein könnte. Zu dem anderen Aspekt, den du genannt hast, Nico, ich war ja, bevor ich in den USA meine Umtriebe tätigte, auch noch mal ein paar Tage in Brüssel gewesen, hat auch mit der Kommission gesprochen, gerade aus dem DG Just mit höheren Vertretern. Das ist war klar und brutal, was einem da entgegenhalte, nämlich Reform machen wir nicht. Ja, eine größere Datenschutzreform wollen wir nicht. Das ist alles viel zu unberechenbar und wir haben euch doch schon einen tollen Vorschlag vorgelegt mit der Änderung im 30.5, also mit der Raufstufung des Schwellenwerts für die Pflicht, ein Verarbeitungsverzeichnis anzulegen. Und das soll es dann aber auch gewesen sein und das muss jetzt reichen. Schöne Grüße. Also die Kommissionsmitarbeiter haben keine große Lust, die Datenschutzgrundverordnung nochmal intensiver anzufassen. Ich glaube, die Häuptlinge in der Kommission kriegen gerade auch von der Industrieseite seit etlicher Zeit einiges zu hören, dass da was passieren muss. Aber ob die Häuptlinge ihre Indianer zum Jagen tragen können, das müssen wir mal sehen.
Das ist, Brüssel ist ja so eine Welt für sich. Und die Kommission, das ist ja mal die Frage, was ist denn das eigentlich? Du warst bei der Generaldirektion Justiz, da hört man, das ist ja bekannt, dass da eher die Skepsis überwiegt. Und dann gibt es ja noch den DG Connect, die insbesondere für AI die Zuständigkeit haben. Und da weht ein ganz anderer Wind. Und Kai Zenner, der sich ja gut auskennt in Brüssel, hat neulich das Wort Silo benutzt, um zu beschreiben, diese Kommission, diese Generaldirektion funktionieren. Und das ist tatsächlich so, das war bei mir eine Lernkurve, weil ich habe das gar nicht für möglich gehalten am Anfang, wenn ich in Brüssel war, dass wir bei der einen war, dass die gar nicht darüber wussten, was die anderen machten. Also nur mal kurz angetippt, das ist jetzt ja auch schon wieder fast 10 Jahre her, nachdem die DSGVO durch war, dafür war, das war Zuständigkeit DG Just, also Justizrecht. Kaum war sie im Gesetzblatt, begann man eine Konsultation zu E-Privacy. Das war damals noch alles nicht so online-lastig wie heute. Heute läuft das alles online. Damals lud man tatsächlich einen ziemlich großen Saal voller irgendwie Experten ein und wollte dann von denen einen ganzen Tag lang sich mal anhören, was sie denn so meinen zur Reform von E-Privacy. Und ich hatte das Vergnügen, dabei zu sein. Und ich erinnere mich, dass ich einfach aus dem Staunen gar nicht mehr herauskam damals, weil man deutlich merkte, dass die Beamten damals, die sehr sympathischen Kommissionsbeamten, die das damals machten, eigentlich gar nicht so richtig verfolgt hatten, was mit der DSGVO passiert war. Also da wurde alles so diskutiert, als ob es nicht gerade 4 Jahre DSGVO-Reform gegeben hat. Man fing also alles wieder von vorne an zu diskutieren. Und das ist, also so funktioniert das in Brüssel. Das ist, und deswegen ist es auch so, letztlich ist es offen und dann gibt's natürlich, ist die Kommission zwar diejenige, die allein befugt ist, Gesetzesvorschläge vorzulegen, aber natürlich gibt es auch ein Parlament, das Druck ausüben kann auf die Kommission. Da ist ja auch einiges in Bewegung. Und es gibt natürlich auch den Europäischen Rat, die Regierung der Mitgliedstaaten, wo also jedenfalls die Deutschen auch gut sicher ist, dass sie sich dafür einsetzen, dass da doch etwas Grundlegenderes kommt. Und was am Ende dabei herauskommt, bleibt abzuwarten.
Sehr schön. Von einem Silo, nämlich Brüssel, zum nächsten Silo. War das keine schöne Überleitung, Nico? Wir reden über die katholische Kirche. Da fiel mir in dem Fachblatt für interessierte Katholiken, jedenfalls der Online-Ausgabe katholisch.de, eine Überschrift ins Auge, die mich nachdenklich stimmte und wo ich dachte, das schauen wir uns mal ein bisschen näher an. Die Überschrift lautet: Datenschutz bremst Missbrauchsaufarbeitung in Nordbistümern. Also wieder ein Beitrag aus der Kategorie der Datenschutz ist schuld. Worum geht's in der Sache? Die Erzbistümer Hamburg, Hildesheim und Osnabrück sollen und wollen vermutlich auch Missbrauchsfälle aufarbeiten. Dazu sind unabhängige Aufarbeitungskommissionen eingerichtet worden bei den Kirchen. Die bestehen aus betroffenen Vertretern. Ich nehme an, die Betroffenen sind tatsächlich also Opfervertreter, weniger andere Betroffene, die da vertreten werden, sowie Fachleute aus Wissenschaft, Justiz, Verwaltung und Kirche. Und diese Aufarbeitungskommission ist äußerst unzufrieden mit dem Verhalten der Kirche Nord, indem sie nämlich sagt, jedenfalls das Erzbistum Hamburg verweigere sich standhaft eine Herausgabe von Fallzahlen, Beschuldigtenlisten und weiteren Unterlagen zur Aufarbeitung. Und zwar würde das geschehen mit dem Hinweis auf den Datenschutz. Die Diözesen seien zwar eigener Auskunft nach grundsätzlich interessiert an einer Aufarbeitung, aber sagen sie bedauernd, ohne Einwilligung der Täter könnten Personalunterlagen schon mal nicht herausgegeben werden. Und deswegen sucht jetzt die unabhängige Aufarbeitungskommission ihr Heil bei den Kirchen, den Kirchengerichten, die diese Datenschutzfrage klären sollen. Was steht denn da entgegen? Und da kommt einem als Datenschützer natürlich viel in den Sinn. Als erstes die etwas dümmliche Frage, ob denn Datenschutzvorschriften auch für Täter gelten. Ja, manchmal muss man das offensichtlich noch betonen. Grundrechte gelten natürlich auch für Menschen, die Grundrechte in Anspruch nehmen oder vielleicht Dinge tun, die zwar das einfache Gesetz für rechtswidrig hält, die sie aber nicht ihrer Grundrechte ledig macht. Deswegen natürlich ist es hier eine Frage, wenn Personalunterlagen von Kirchenbediensteten herausgegeben werden sollen, die möglicherweise oder vielleicht auch tatsächlich in Missbrauchstaten verstrickt sind. Natürlich ist das ein Datenschutzthema und es ist ganz klar, dass solche Personalunterlagen nicht so ohne weiteres rausgegeben werden können. Jetzt ist die Antwort des Erzbistums Hamburg, ohne Einwilligung der Täter läuft hier gar nichts. Natürlich zu kurz gesprungen, es gibt ja nicht nur den 6.1a in der Datenschutzgrundverordnung, Schrägstrich, hier müssen wir immer dran denken, im kirchlichen Bereich gelten vergleichbare Vorschriften, häufig nicht die Datenschutzgrundverordnung selbst, sofern diese Kirchen selbstständig und auch schon bei Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung über eigenes Datenschutzrecht verfügten. Das ergibt sich aus der unseligen Vorschrift des Artikel 91 der Datenschutzgrundverordnung, wonach die Kirchen ihre Datenschutzaufsicht nach eigenen Regeln selbst machen dürfen, sofern das Datenschutzniveau sozusagen vergleichbar ist oder gleich entsprechend ist mit der Datenschutzgrundverordnung. Das ist ein Thema, das will ich jetzt gar nicht anschneiden. Das ist ein leidiges Thema, das immer wieder kommt, weil es sehr viele Klagen darüber gibt, dass die Kirchen zum einen kein der Datenschutzgrundverordnung an entsprechendes Datenschutzrecht hätten und zum anderen der Vollzug nicht klappt, insbesondere die Datenschutzaufsichtsbehörden der Kirchen nicht unabhängig sein. Ist ein anderes Thema. Also 6.1a wäre natürlich eine Möglichkeit für die Kommission, an die Unterlagen ranzukommen, aber Überraschung, die Täter wollen gar nicht einwilligen. Was gibt's noch? Worüber kann man nachdenken? Naja, man kann natürlich über das Forschungsprivileg nachdenken. Und so sehen sich die Kommission auch. Die sehen sich als Aufarbeitungs- und Erforschungseinrichtung. Frage, Artikel 89 Datenschutzgrundverordnung, ist das tatsächlich etwas, was unter das Forschungsprivileg fallen könnte? Und das kann schon sein, das ist nicht ausgeschlossen. Aber jedenfalls die Kirchen, die sich noch nicht so ganz sicher sind, ob sie an der Aufarbeitung nun wirklich intensiv mitmachen wollen, die werden das natürlich in Frage stellen und werden dafür auch Gründe finden. Der 89 ist eine gefährliche Vorschrift, Datenschutzgrundverordnung, weil er tatsächlich erlaubt, dass in Forschungsangelegenheiten das Datenschutzniveau der Grundverordnung abgesenkt werden kann, bis auf sogenannte geeignete Garantien, und das ist so gut wie nichts mehr. Also da könnte zum Beispiel schon genügen, dass die Personalunterlagen der Kirchen pseudonymisiert werden und dann könnten sie zu Forschungszwecken rausgegeben werden. Ob das jetzt der Weisheit letzter Schluss ist, auch ein Fragezeichen gesetzt. Aber letzte Bemerkung von meiner Seite. Möglicherweise ist das Datenschutzthema auch gar nicht sozusagen das Entscheidende mit Blick auf die Missbrauchsfälle in den Kirchen, sondern entscheidend scheint mir zu sein, dass die Stellen, die sich unabhängig von den Vorschriften der Datenschutzgrundverordnung um die Sache kümmern könnten, nämlich die Staatsanwaltschaften, die natürlich bei entsprechendem Anfangsverdacht sich auch die Personalunterlagen nehmen können und die durchforsten können und komplett und einschränkungslos aufarbeiten können, dass die Staatsanwaltschaften in Deutschland sich in diesem ganzen Bereich doch in vielen Fällen erstaunlich zurückhalten und keinen Anlass für Ermittlungen sehen. Ich glaube, das wäre eine Institution, die eben gänzlich unabhängig von der Einwilligung der Täter agieren könnte, es aber ebenfalls auch nicht tut.
Ja, ich glaube, es ist schon, man muss es schon differenziert sehen. So ein bisschen kenne ich das Thema aus, sozusagen, nicht ganz unmittelbarer Nähe und Befassung, aber doch schon aus relativer Nähe. Da muss man ja sehen, erstmals geht es ja oft um Vorgänge, die sind Jahrzehnte her. Also da ist alles verjährt, was verjährt sein könnte. Und damit ist es auch so eine Sache, wer ist denn dann eigentlich Täter, wenn man jetzt über Vorgänge berichtet, die sehr lange zurückliegen?
Datenschutzrechtlich, lieber Nico, datenschutzrechtlich hätten wir da natürlich überhaupt kein Problem mehr. Auch das sei noch mal in Erinnerung gerufen. Datenschutz ist ein Recht der Lebenden. Das heißt, es gibt kein postmortales Datenschutzrecht, außer in Berlin, wenn ich es richtig weiß, in dem Landesdatenschutzgesetz dort. Kennt man sowas, aber ansonsten ist es nicht vorgesehen. Das heißt, mit dem Tode gibt es zwar noch ein postmortales Persönlichkeitsrecht, aber das Datenschutzrecht endet. Also darauf könnten sich die Erzbistümer nicht berufen, dass sie das Datenschutzrecht Verstorbener wahren wollten.
Das Weil es geht halt dann, wenn man das mal sieht, es geht, Datenschutz ist ja heute immer die Chiffre, die man auch benutzt, wenn es eigentlich ums Persönlichkeitsrecht geht. Das ist das, was eigentlich das Thema ist, dann in erster Linie. Man kann nicht anhand eines, ich meine, das ist hier eine Beschwerde ja der unabhängigen Aufarbeitungskommission Nord, über die du berichtest, also einer Stelle, die jetzt für die Aufarbeitung zuständig ist, die dann ja auch betonen, dass sie jetzt gar keinen Zweifel haben, dass man in den Diözesen interessiert sei an der Aufarbeitung. Und dann heißt es doch, der Datenschutz werde zu groß gemacht. Da gibt es natürlich auch Angst. Da gibt es Angst davor, dass es dass wenn man mit Klarnamen dort arbeitet, dass man verklagt wird. Ja, das ist ja eine verständliche Sorge, dass man da sicher sein möchte. Ich weiß, dass es in diese Berichte sind dick. Ja, das sind dicke Dinger. Und ich weiß, dass es dann oft, oder dass es dann jedenfalls vorkommt, ob das hier im Norden Thema ist, keine Ahnung, das kenne ich nicht, aber ich weiß, dass dann oft geschaut wird, was muss geschwärzt werden. Ja, weil da sind ja auch ganz viele Personen tauchen dann auch auf, wo sich die Frage stellt, haben die was mitbekommen und hätten sie eigentlich einschreiten müssen und das müssen ja jetzt gar nicht dann immer in Vorwürfe gegen die Person münden, aber das ist halt auch Teil der Untersuchung. Und da muss man halt immer gucken, jetzt nach den Gründen des allgemeinen, grundsätzlichen allgemeinen Persönlichkeitsrechts, Öffentlichkeitsinteresse, Tiefe des Eingriffs, sollte man da besser anonymisieren, weil sich die Betroffenen gegebenenfalls wehren könnten. Und wenn man das muss, dann kommt natürlich schnell die Folgefrage, dann reicht's ja oft nicht aus, einfach den Namen zu schwärzen. Dann muss man ja auch wiederum in den Berichten dann auch wieder darauf achten, dass jetzt nicht über das, was dort berichtet wird, dann auch wieder klar ist, wer das ist. Also das ist schon eine etwas schwierigere Hausaufgabe. Und so ein Bericht, der kann dann schon mal ein paar hundert Seiten umfassen. Und das ist schon für die Juristen, die es dann meist sind, ist das schon dann eine ganz schöne Fleißaufgabe und eine ganz schön herausfordernde Aufgabe, auch das alles zu schwärzen. Jetzt so, also das kann das sein, ja, dass es einfach solche Gründe hat, dass es ganz verständliche, nachvollziehbare Gründe gibt, dass das eben dauert. Aber es kann natürlich genauso sein, dass man sich hinter dem Datenschutz versteckt, weil wir wissen ja alle, dass der Datenschutz weiter so kompliziert ist, dass sich immer dazu eignet, mal so kurz so als Trumpfkarte gezogen zu werden. Und dann verstummen erstmal alle und sagen, ja, Datenschutz, ja, da war, ja, stimmt, ist ja auch wichtig, nicht? Ja, das kann natürlich auch sein, ja, das kann genauso sein.
Sehr gut, Nico. Begeben wir uns im letzten Schritt auf die sichere Terrain des deutschen und österreichischen Datenschutzes zurück und schauen uns mal an eine Entscheidung des österreichischen Bundesverwaltungsgerichts vom 13. August dieses Jahres. Das ÖBVWG hat nämlich entschieden in einer Angelegenheit, die wir auch sehr gut kennen, auch in Deutschland, in Europa insgesamt. Und zwar ging es um die Zulässigkeit des Pay-or-Okay-Modells, die eine österreichische Zeitung, der Standard, auf ihren eigenen Internetseiten eingeführt hatte.
In der Sache geht es also um die Frage, ist es zulässig, Cookies zu setzen, Cookies auszuwerten im Kontext von Leistungen, die im Internet angeboten werden. Also hier geht es um Nachrichten, die dort angeboten werden und die finanziert werden müssen aus Sicht der Verlage. Und deswegen nutzt der Standard in Österreich eine sogenannte Paywall, die wir auch in Deutschland immer wieder sehen. Der Spiegel, Spiegel Online hat eine Paywall, Heise hat eine Paywall. Viele haben das, sind zum Teil ein bisschen unterschiedlich ausgestaltet. Das, was der Standard machte, sah so aus, dass man die Wahl hatte zwischen einer pauschalen Einwilligung in Datenverarbeitung, die dann in der Datenschutzerklärung des Standards näher differenziert wurden, oder eben ein kostenpflichtiges sogenanntes Pur-Abo zu erwerben, das damals so etwa 8 € im Monat kosten sollte, mit dem einem Werbefreiheit zugesichert wurde. Auch das ist ein interessanter Gesichtspunkt mit vielen Differenzierungen. Werbefreiheit heißt ja nicht zwingend, dass dort keine personenbezogenen Daten erhoben werden. Auch die Pur-Abos verarbeiten in einem gewissen Umfang natürlich personenbezogene Daten der Nutzerinnen und Nutzer. Aber jedenfalls wird dort nicht so intensiv getrackt wie auf Einwilligungsbasis. Ein Mitarbeiter der Datenschutzorganisation None of Your Business, NOIP, Max Schrems Organisation in Österreich, hat jetzt dementsprechend auf Einwilligen geklickt beim österreichischen Standard und macht jetzt geltend, dass der damit keine wirksame Basis für die Verarbeitung seiner Daten vorliegen würde, weil er überhaupt keine wirksame Einwilligung für die Bildung eines Nutzerprofils abgegeben hätte und es überhaupt keine Möglichkeit gegeben hätte, die einzelnen unterschiedlichen Verarbeitungszwecke, die der Standard in seiner Datenschutzerklärung aufführt, in Bezug auf die Cookies, da jeweils differenziert einzulegen. Der Standard erklärt in seiner Datenschutzerklärung, dass es sehr unterschiedliche Cookies gäbe. Es gäbe funktionale Cookies, die brauchte man, die kann man auch nicht abwählen. Dann gäbe es sogenannte Analyse-Cookies, die seien zum Teil verbindlich oder notwendig, zum Teil auch nicht. Und dann gäbe es Werbe-Cookies, die ganz offensichtlich nicht notwendig sind für das Angebot, das dort gemacht wird. Die Beschwerde von None of Your Business erreichte die österreichische Datenschutzbehörde und die hat in einem sehr differenzierten, längeren Verfahren jedenfalls im Ergebnis gesagt, dass dieses Grundmodell Pay or Okay, also entweder Einwilligung oder Zahlen, also pur Abonnent werden, das sei schon möglich, das sei schon zulässig, aber so wie es der Standard mache, das sei nicht okay. Und zwar hänge es damit zusammen, dass die sogenannte Granularität der datenschutzrechtlichen Einwilligung nicht hinreichend ausgeprägt sei. Hier würden unterschiedliche Verarbeitungszwecke mit Blick auf funktionale Cookies, Analyse-Cookies, Werbe-Cookies zusammengefasst, gebündelt. Und jetzt könnte man als Nutzer nur noch einheitlich eine Einwilligungsentscheidung abgeben. Und das beeinträchtigt aber die Entscheidungsfreiheit der Nutzer und deswegen sei die Einwilligung unwirksam. Das sei nicht mehr freiwillig, was da geschehen würde. Stattdessen seien gesonderte Einwilligungen notwendig. Und das österreichische Bundesverwaltungsgericht folgt dem auch und sagt, ja, das sehen wir auch so, hier fehlt die Granularität und verweist dabei auf den Artikel 6.1a, der ja schon sagen würde, also die Einwilligungsgrundlage für Verarbeitung, dass die Einwilligung für bestimmte Zwecke abgegeben werden müsste. Und wenn die Zwecke nicht konkret wären oder durch Bündelung unkonkret würden, dann sei die Einwilligung unwirksam. Das Medienprivileg sei jedenfalls nicht zugunsten des Standards zu berücksichtigen. Artikel 85 sieht ja auch eine wesentliche Absenkung des Datenschutzstandards für den Fall vor, dass dort jemand im Sinne der Meinungsfreiheit bzw. der Pressefreiheit unterwegs ist. Das sei hier aber nicht einschlägig, da ja jedenfalls was die Vermarktung und die Abwicklung des Angebots über die Paywall anginge, es gar nicht um journalistische, sondern um wirtschaftliche Tätigkeit ginge. Und klar, damit sollte am Ende journalistische Tätigkeit finanziert werden, aber diese mittelbare Förderung des journalistischen Zwecks würde nicht genügen, um das Medienprivileg nach 85 in Anspruch nehmen zu können. Und damit sagt das Gericht, keine rechtsgültige Einwilligung und macht dann noch was ganz Spannendes, über das wir nachher vielleicht nochmal kurz reden können, sagt nämlich jetzt, wo die Einwilligung weg ist, gucken wir auch gar nicht nach anderen Erlaubnistatbeständen des Artikel 6 Absatz 1, nämlich auf die kann es ohnehin nicht mehr ankommen, weil der Verantwortliche nicht rückwirkend auf andere Rechtsgrundlagen umschwenken dürfte. Dazu beruft sich das österreichische Gericht auf ein Papier des Europäischen Datenschutzausschusses aus dem Jahr 2020. Also eine bekannte Fragestellung im Datenschutz, eine leidige Fragestellung, die ja interessant geklärt wird. Datenschutzbehörde sagt also, grundsätzlich kann man das machen mit so einem Pay-or-Okay, eine Konstellation, aber die konkrete Umsetzung hat nicht funktioniert. Überzeugt dich das, Nico?
Vielleicht mal erstmal kurz zum Verfahrensrechtlichen, Stefan. Ich bin wieder drauf reingefallen, Bundesverwaltungsgericht, da denkt man an Leipzig, wo unser gutes deutsches Bundesverwaltungsgericht ansässig ist. Und dann habe ich die Entscheidung gesehen und mich gewundert, dass die Revision zugelassen ist. Da, was? Bundesverwaltungsgericht lässt die Revision zu. Und dann hatte ich schon wieder vergessen, dass das Bundesverwaltungsgericht eben nicht vergleichbar ist mit dem deutschen Bundesverwaltungsgericht, sondern das Bundesverwaltungsgericht ist die Eingangsinstanz. Nämlich immer dann, wenn es um Bundesverwaltung geht. Und die österreichische Datenschutzbehörde ist ein Teil der Bundesverwaltung. Das Äquivalent zum Bundesverwaltungsgericht in Leipzig ist in Österreich der Verwaltungsgerichtshof. Also das ist nur die Eingangsinstanz. Revision ist zugelassen, das kann dann zum Verwaltungsgerichtshof gehen. Das Gericht hier hat abgelehnt, das vorzulegen dem EuGH. Das kann dann auch noch beim Verwaltungsgerichtshof passieren, dass da ein Vorlagebeschluss kommt. Will sagen, das ist eine Zwischenetappe in einem wahrscheinlich in einem Rechtsstreit, der und außerdem hat ja und dann hat ja noch dazu das Bundesverwaltungsgericht quasi dann auch der Schrems-Organisation in einem Punkt Recht gegeben und noch der österreichischen Datenschutzbehörde aufgegeben, nochmal zu prüfen, ob sie nicht noch ein Verbot erlassen müssen. Also vielleicht das auch gleich nochmal. Also will dann damit nur sagen, dass dieser Fall ist noch lange nicht zu Ende. Ja, der ist noch lange nicht zu Ende. Worum geht es? Es geht um diese alte Frage, die wir jetzt seit Jahren haben, dass sich, ja, das ist ja jetzt nicht irgendein, wir reden ja jetzt hier nicht von newsd.de oder von einem anderen fragwürdigen Portal, sondern wir reden vom Standard. Das ist österreichischer Qualitätsjournalismus, über den wir dort sprechen, eines der wenigen Verbliebenen. Und wenn man Qualitätsjournalismus wichtig findet und gut findet, dann ist es natürlich so eine Sache, dass es sich dann so verhält, dass damit wir alle in den Genuss kommen, auch solche Inhalte kostenfrei im Netz zu konsumieren. Und daran haben wir uns ja über die Jahre gewöhnt. Ohne Werbung geht das nicht, ja. Und auch ohne und das geht auch jetzt nicht mit. Da kann man jetzt nicht die Zeit zurückdrehen und uns dann allen, egal ob wir jetzt Fußball mögen oder nicht, uns mit Fußballwerbung zu quälen, ja. Da ist das schon mit der personalisierten Werbung wichtig, weil die Werbeindustrie halt dann auch nur dann auch nennenswert bezahlt, wenn die Personalisierung hinten dran hängt. Also das sind einfach die Gegebenheiten, die man da hat. Und deswegen kommt man so schwer heraus, also wenn man jetzt das einerseits doch schon wichtig findet, dass wir Qualitätsinhalte dann auch im Netz auch kostenfrei haben. Und wenn wir zweitens auch der Meinung sind, dass das jetzt also nicht alles dem staatsfinanzierten Öffentlich-Rechtlichen überlassen bleiben darf, sondern dass das schon eine gute Sache ist, dass es auch die privaten Medien gibt, dann muss man ja schon irgendetwas tun, damit die sich finanzieren können, nicht? Und Fragen, die man nach dem Datenschutzrecht fraglos stellen kann, ob das alles datenschutzrechtlich so in Ordnung ist mit dem Tracking und ob die Einwilligungen nicht granularer sein müssten, die sind alle schön und gut. Aber man darf nicht das große Bild darüber verlieren. Und das große Bild ist einfach, dass es auch unbefriedigend wäre, wie ich finde, wenn das letztlich darauf hinausläuft, dass der Zugang zu qualitativ hochwertigen Nachrichteninhalten von der eigenen Brieftasche abhängig ist. Ja, nicht? Dass man sagt, also dann muss man halt dafür bezahlen. Also das ist ein ganz schwieriges Ding, dass man da so gut wie alles vertreten kann und das wahrscheinlich, oder das einfach nach allem, was man weiß, wenn das mal eines fernen Tages zum EuGH kommt, das Thema, dass es wahrscheinlich ist, dass der EuGH das dann dem Standard und anderen noch schwerer machen wird und uns Datenschützern, die ja wiederum dann davon leben, solche Lösungen zu entwickeln. Pay-or-Okay ist eine Lösung, die ist von Datenschützern entwickelt worden. Ja, also das gehört auch zu dem Thema dazu. Ja, wenn man sich mal anschaut, diese Datenschutzerklärung, also nur mal so ein Beispiel, tagesspiegel.de habe ich mir vor nicht allzu langer Zeit nochmal angeguckt. Ja, das ist wunderbare Arbeit für Juristen, ja, aber es ist crazy, wenn da seitenweise und nicht enden wollen, die ganzen Tracking-Partner dort aufgeführt sind. Ja, also das ist sicherlich gut bezahlte Arbeit für Juristen, aber die Sinnhaftigkeit, die erschließt sich mir jedenfalls nicht. Interessant ist das am Ende, haben so quasi ein bisschen in die andere Richtung, wenn das Gericht sagt, also der Schrems oder sein Kompagnon oder whoever it was, habe jetzt nicht nur verlangt, dass die getrackten Daten gelöscht werden, sondern er habe verlangt, dass die österreichische Datenschutzbehörde dem Standard das Tracking verbietet. Und dazu habe die österreichische Datenschutzbehörde gar nichts gesagt, warum sie dieses Verbot nicht aussprechen. Das finde ich deshalb interessant, weil das etwas ist, was mir durchgängig auffällt. Also Österreich kann ich ja nicht so beurteilen, aber in Deutschland ist es so. Ich habe neulich einen Gerichtsfall gehabt, den ich vielleicht, kann ich mir mal ganz kurz nur so mini erzählen, weil ich das mir das möglich ist. Da spricht eine Datenschutzbehörde, also empört über eine nach unserer Auffassung durchaus zulässige Verarbeitung, eine Verwarnung aus. Und dann habe ich gesagt, also ich verstehe das nicht, warum hier eine Verwarnung ausgesprochen wird. Wenn das also ein solcher Missstand ist, wie Sie das hier schildern, dann ist doch eigentlich auch, wenn man mal so geeignet, erforderlich und so weiter herunterdekliniert, gibt es eigentlich keinen Grund der Welt, warum hier kein Verbot ausgesprochen worden ist. Ja, ja. Nicht? Fällt mir jedenfalls nicht ein, ja. Und dann kommt zurück, ja, aber also sowas Krasses wollten wir jetzt, also das ist jetzt meine Worte, sinngemäß, sowas Krasses wollten wir jetzt hier auch nicht machen. Und das ist für mich immer der absolute Widerspruch, also sozusagen die ganz große, also jetzt zu emotional, wenn ich sage Empörungsmaschine, aber die ganz große, das ganz große, ja, so geht das nicht aufzufahren. Und dann aber auf der Rechtsfolgenseite dann auf einmal ganz kleinlaut zu werden. Ja,
ja. Da gibt es auch ein Untermaß vermutlich. Mich hatte besonders interessiert an dem Fall, Nico, die Wendung, mit der das Gericht letztlich seine Überlegungen abschließt. Man hätte jetzt eigentlich vermuten können, jetzt haben sie den 6.1a gekippt, jetzt gucken sie mal weiter. Und jetzt bin ich mal gespannt, was das österreichische Bundesverwaltungsgericht zum 6.1f sagt. Und sie sagen gar nichts. Weil sie nämlich sagen, naja, wenn die Einwilligung jetzt gekippt ist, dann sind wir raus. Und dazu berufen sie sich auf eine Leitlinie des EDSA aus dem Jahre 2020. Und da stehen tatsächlich interessante Dinge drin. Es ist eine Leitlinie zum Thema Einwilligung. Und da steht drin, das sind die Seiten, die Randziffern 122, 123 steht also drin. Der Verantwortliche müsse sich an seiner Entscheidung, auf Einwilligungsbasis arbeiten zu wollen, festhalten lassen. Und was bedeutet, dass er die Verarbeitung zu beenden hat, wenn eine betroffene Person ihre Einwilligung widerruft? Jetzt kommt's, es wäre gegenüber der betroffenen Person ein in höchstem Maß missbräuchliches Verhalten, ihr zu sagen, dass die Daten auf der Grundlage der Einwilligung verarbeitet werden, wenn tatsächlich eine andere Rechtsgrundlage zugrunde gelegt wird. Das heißt mit anderen Worten, dass der Verantwortliche die Einwilligung nicht auf eine andere Rechtsgrundlage beziehen kann. Es ist beispielsweise nicht gestattet, rückwirkend das berechtigte Interesse als Grundlage für die Rechtfertigung der Verarbeitung zu wählen, wenn Probleme mit der Gültigkeit der Einwilligung aufgetreten sind. Aufgrund der Verpflichtung, die Rechtsgrundlage, auf die sich der Verantwortliche stützt, zum Zeitpunkt der Erhebung der personenbezogenen Daten anzugeben, müssen Verantwortliche vor der Erhebung entschieden haben, welche Rechtsgrundlage zur Anwendung kommt. Das, glaube ich, ist ein ziemlich starkes Stück und auch ziemlich falsch, was der EDSA da von sich gibt. Nämlich er unterläuft damit die prinzipielle Gleichrangigkeit der Rechtfertigungstatbestände des Artikel 6 Absatz 1 und auch natürlich die Möglichkeit des Verantwortlichen, sich auf mehrere Rechtsgrundlagen zu stützen bei einer Verarbeitung. Das ist nicht hinterhältig und im höchsten Maße missbräuchlich, sondern das ist vernünftig. Ganz einfach, weil doppelt genäht besser hält. Wenn ich mein Geschäftsmodell absichern will, versuche ich natürlich möglichst viele Rechtsgrundlagen dafür zu finden und dann sage ich, da habe ich noch zwei im Petto, ist doch super. Natürlich kann es zu einer Verwirrung beim Betroffenen kommen oder vielleicht auch zu einer Verärgerung, wenn ich ihm sage, ich werde diese Verarbeitungsvorgänge ausschließlich auf deine Einwilligung stützen und wenn du widerrufst, höre ich sofort damit auf. Dann wäre es natürlich treuwidrig.
ihm, den Betroffenen im Falle eines Widerrufs zu sagen, Edge, Badge, ich mache jetzt aber auf Basis von 61F weiter. Aber das ist ein Ausnahmetatbestand. Ihm grundsätzlich dem Verantwortlichen zu untersagen, auf mehreren Ebenen zu segeln, auf mehreren, sozusagen auf seine Verarbeitung auf mehrere Beine zu stellen, das kann nicht sein. Und dann verwechselt der Etzer aus meiner Sicht die Verpflichtung zu informieren. Artikel 13 ist das, Datenschutzgrundverordnung, über meine Rechtsgrundlage. Und da habe ich natürlich gerade mit Blick auf Verarbeitung auf Basis von 61F besondere Informationspflichten, ja. Und die darf ich nicht verletzen. Aber das ist zu unterscheiden von der Frage, ob ich die Rechtsgrundlage habe. Und sie einfach deswegen auszuschließen, weil möglicherweise die Information nicht geklappt hat, ist ein schwieriger Schritt und will gut überlegt sein. Deswegen, ich zweifle daran, dass der Etzer hier eine weise Leitlinie zur Einwilligung verfasst hat.
Ja, das ist ja auch so eine Sache. Als die DSGVO kam, da stand dann in dem 6 drin mindestens eine der nachfolgenden Rechtsgrundlagen. Ja. Der Wortlaut spricht ganz eindeutig genau dafür, was du gesagt hast. Man kann doppelt und dreifach nehmen. Und wir haben es alle damals auch so empfohlen und getan. Und dann kam auf einmal sozusagen die das Rad gerne wieder zurückdrehen wollten zu dem, wie es vor der DSGVO war, und die sehr stark an die Einwilligung als Allheilmittel glauben, kamen dann auf die Idee, dass man jetzt sagt, naja gut, das mag ja sein, dass das so steht da drin, aber also wenn ich eine Einwilligung hole, dann spiegele ich doch dem Nutzer vor, dass er jetzt eine Entscheidung trifft über die Datenverarbeitung. Und wenn ich den jetzt dann anschließend damit überrasche, dass ich ja noch eine andere Rechtsgrundlage habe, dann sei das untechnisch gesprochen treuwidrig. Also man hat dann eine ganz andere Recht, man hat also eine rechtliche Konstruktion erfunden und gefunden, die erstmal in sich durchaus eine gewisse Schlüssigkeit hat, aber die vor allen Dingen dann wieder dazu geführt hat, dass es wieder dahin zurückging, wo es also vor DSGVO-Zeiten war und wo man dann auch wieder dabei war, dann sehr stark auf die Einwilligung zu setzen als quasi das zentrale Instrument des Datenschutzes.
Ja, es gibt, Nico, wenn ich gerade noch einwerfen darf, auch eine gesetzliche Regelung, die eindeutig dafür spricht, dass der Etzer falsch liegt. Das ist der Artikel 17, Absatz 1, Buchstabe B. Da geht es um die Löschpflichten. Und da beschäftigt sich der Buchstabe B mit der Löschpflicht für den Fall, dass der Betroffene eine Einwilligung widerrufen hat. Und da steht ausdrücklich drin in der Grundverordnung 17.1b, er hat widerrufen hat, dann muss er löschen, es sei denn, es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. Also da ist genau diese Doppelung vorgesehen in der Datenschutzgrundverordnung und das ignoriert der Etzer. Also das ist wirklich schwierig und das Gericht, das österreichische Gericht, bricht jetzt mit Blick oder mit Bezugnahme auf diese Leitlinie des Etzer, bricht er seine Prüfung ab und sagt, dann müssen wir ja nicht mehr weiterprüfen. Das halte ich tatsächlich für unzutreffend.
Okay, wie gesagt, der Fall ist noch lange nicht zu Ende und vielleicht haben wir in einer der späteren Folgen nochmal Anlass, auch dann in weiteren Instanzen beim EuGH oder wherever auf diesen Fall zurückzukommen. Ansonsten sind wir, glaube ich, heute dann am Ende dieser Podcast-Folge. Danken allen Hörerinnen und Hörern, dass sie uns bis hierhin gefolgt sind und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.